Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 99. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Unsere Haut ist nicht nur das größte Organ des Körpers, sie ist Spiegel unserer Gesundheit, unseres Lebensstils und auch unserer Emotionen. Sie schützt uns, altert mit uns und zeigt auf, wie wir unsere Zeit verbringen. Durch Sonne, Stress, Ernährung und Schlaf. Gleichzeitig ist sie für viele Menschen ein entscheidender Teil des äußeren Erscheinungsbilds und damit auch eng mit Fragen von Selbstbewusstsein und Schönheit verbunden. In dieser Folge von Mission Gesundheit geht es um die spannende Schnittstelle von Hautgesundheit und Ästhetik. Welche Behandlungen werden heute empfohlen? Welche Rollen spielen Prävention und Lebensstil? Und wie verändert Social Media unser Bild von Schönheit? Und wir werfen auch einen Blick in die Zukunft. Welche Technologien und Therapien werden die Dermatologie in den kommenden Jahren prägen? Und all diese Fragen beantwortet uns wie immer ein Experte.
Experte der Woche.
Mein Gast ist Dr. Tim Golücke, renommierter Dermatologe und Gründer einer Praxis in München. Er vereint klassische Hautmedizin mit modernsten ästhetischen Verfahren. Mit ihm spreche ich darüber, wo wir in der Dermatologie aktuell stehen, wo er Trends kritisch sieht und wie Faktoren wie Hauttyp, Alter und Lebensstil unsere Haut beeinflussen. Tim, schön, dass wir uns unterhalten und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Nimm uns doch mal mit in deine Praxis. Welche Behandlungen sind bei dir aktuell am gefragtesten?
Also wichtig ist ja ganz kurz zu mir, ich bin ja Dermatologe. Manchmal neigt es ja dazu, dass man denkt, dass wir alle nur noch ästhetische Ärzte sind. Natürlich mache ich auch Ästhetik im Rahmen der Dermatologie, aber bin Dermatologe, habe seit 20 Jahren hier meine Praxis in München. Und es ist immer noch so, dass wir bestimmt im Schnitt, wenn wir uns die ganze Praxis angucken, 50% Dermatologie von Muttermalen über Akne, über Allergien und 50% natürlich auch ästhetische Dermatologie machen. Wenn wir jetzt über die, weil du gerade gefragt hast, was sind denn jetzt so die Methoden, die ihr am meisten macht, denke ich, dass du eher auf die Ästhetik anspielst, oder?
Ja.
Ja. Du, es ist immer noch, auch wenn man es gar nicht oft genug sagen kann, die Sache, die am meisten bei uns durchgeführt wird, ist wirklich Botox, auch wenn man das ganz anders macht als vor 5, 6 Jahren. Kleinere Mengen, eher sogenannter Natural Look. Die Leute kommen eher öfter für weniger, auch Männer übrigens, viel mehr als früher. Das ist immer noch ein großer Bestandteil der ästhetischen Dermatologie bei uns. Was in den letzten Jahren immer mehr wird, ist die sogenannte Biostimulation. So ein schönes Wort. Ich sage immer so ein bisschen wie Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, es sind verschiedene Verfahren, die eigentlich jetzt nicht Botox, sondern Filler ersetzen, sondern eigentlich nur die Hautqualität verbessern, indem das Verfahren sind, die körpereigenen Fibroblasten anregen, wieder ein bisschen mehr Kollagen zu bilden. Das sind solche Sachen wie Eigenblut, also PRP oder das heißt auch manchmal Vampire Lifting, was ich nicht so gern verwende. Dann Exosomen, das ist was wir viel machen. Dann Lachssperma, auch ein sehr reißerischer Begriff, das sind sogenannte Polynukleotide. Das sind alles Dinge, die eben Biostimulation machen. Und das kann man natürlich auch mit apparativen Verfahren machen. Das sind Dinge jetzt wie Radiofrequenz-Microneedling. Da gibt es Markennamen wie zum Beispiel Morpheus 8 oder wir arbeiten hier mit Double Tide, das ist ein Gerät aus Korea. Das ist alles, wie gesagt, kein Filler, kein Botox, sondern alles Verfahren, die einfach nur die Hautqualität verbessern, aber natürlich auch eine gewisse Prophylaxe darstellen. Das heißt, das Patientengut wird auch immer jünger, dass man wirklich schon Leute hat mit 25, 30, die kommen ja. Im Moment ist zwar noch nichts, was mich so richtig stört, aber ich denke so ein bisschen, dass ich nichts verpasse, möchte ich eigentlich regelmäßig irgendetwas machen, so 2 bis 3 Mal im Jahr, um das Ganze möglichst so zu erhalten, wie es jetzt gerade ist.
Ja. Und das klappt mit 2, 3 Mal im Jahr?
Du, das hängt natürlich immer wieder höchst individuell von jedem selber ab, weil natürlich nicht nur der Hautarzt und die Verfahren und das Botox und die Biostimulation und die Hautpflege damit reinspielt, sondern natürlich auch Genetik, sehr wichtig, wie mit allem, und natürlich auch der Lebensstil, der persönliche, also Sonnenschutz, Stress. Raucht der Patient, die Patientin, Schlaf, spielen 1000 Sachen mit rein. Ich sage immer, das ist wie so ein Riesenmosaik, wo man praktisch die Steine raussucht, die man sagt, die kann ich beeinflussen oder die möchte ich verändern. Und das alles führt dann zu, eigentlich ist ja das Idealvorstellung nicht so unbedingt, dass man anders aussehen will, sondern einfach nur, dass die Haut gesund ist, steht immer über allem und das Hautbild natürlich möglichst schön ist.
Hast du Veränderungen beobachtet in der Nachfrage, die vielleicht auf Social Media zurückzuführen sind?
Ja klar, täglich Brot. Ich habe ja selber auch Social Media Kanäle, also ich bin auf Instagram aktiv, auch auf TikTok, und auch da die Fragen, die DMs, die da kommen, sind ganz oft eben Dinge, dass die Leute irgendwas aufgreifen, irgendwas vorgeschlagen bekommen. Jetzt die Woche war ja überall online diese Skims von den Kardashians, diese Art wie so eine Kompressionsmaske, die Haut mit Kollagen versorgen soll. Das heißt, da kommen direkt Fragen, auf die wir dann auch direkt reagieren. Also das ist mittlerweile, glaube ich, fast jeden Hautarzt, jeden Dermatologen oder auch jeder Arzt, Ärztin, die in der ästhetischen Medizin arbeitet, ist es täglich Brot, gell? Auf diese Fragen der Patienten einzugehen. Manches ist, ich will nicht sagen Humbug, aber ein bisschen weit hergeholt. Aber es gibt auch wirklich Kanäle, die evidence-based Informationen weitergeben, und das macht auch Spaß, dass man sich mit denen auch austauscht.
Ja. Gibt es denn Trends, wo du skeptisch bist? Du hast es ja schon mal anklingen lassen. Und wo ist die Grenze zwischen Wunsch und Machbarkeit, auch im Sinne von der medizinischen Verantwortung?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich als Arzt schon die Verantwortung hat, dass man ja Arzt ist über allem. Also man ist jetzt kein Verkäufer, sondern man ist Arzt. Das heißt, man muss natürlich doch immer wieder individuell auf den Patienten, auf die Patientin eingehen, muss das ganzheitlich sehen, was ich vorhin kurz gesagt habe. Eine Unterspritzung löst nicht alle Probleme. Man muss auf den Patienten gucken, sind die Erwartungen, die da sind, überhaupt machbar mit dem, was ich bieten kann. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr ehrlich. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir haben ja relativ viel ausländische Patienten hier in München, die jetzt nicht alle nur wegen mir kommen, sondern München ist so ein bisschen so ein Medical Hub. Und viele Leute mögen die deutsche Medizin, weil wir sind ehrlich. Also ich sage den Leuten ganz klar, was ist möglich, was ist nicht möglich. Jeder, der ästhetische Medizin macht, hat ja auch so ein bisschen die Dinge, die er selber als ästhetisch schön findet. No judgment. Das ist jetzt einfach nur, was ich gut finde, und ich versuche natürlich auch nur Dinge zu machen, die ich vertretbar finde, natürlich medizinisch, aber natürlich auch im Sinne der Ästhetik. Und ich glaube, dass da so jeder auch so seine Patienten findet, und der Patienten findet auch wiederum den Arzt, die Ärztin, der die Ästhetik vertritt, die man selber sucht. Ja. Wichtig ist, auch für die Zuhörerin, für die Patientin etc., Zuhörer, ist, dass man nicht immer auf jeden Zug sofort aufspringen soll. Weil manches muss man auch erstmal angucken mit einem gewissen Abstand. Also wenn wir das hier gucken, ich reise viel, bin zweimal im Jahr in Korea, guck mir dort Dinge an, und dann warte ich erst mal, wenn ich irgendwas Neues einführe. Ob das jetzt ein Filler ist, ob das vielleicht ein neues Botox ist, ob das vielleicht eine neue Device, irgendein Gerät ist. Erstmal gucken, wer hat das denn auf der Welt? Das ist der Vorteil auch von Social Media, dass wir dann wirklich Leute anschreiben, die ich kenne, und schreibe irgendwelche Kollegen in Frankreich an, wo ich denke, die sind seriös. Habt ihr davon schon gehört? Hast du das schon verwendet? Etc. Das heißt, man tauscht sich da schon aus und wartet auch mal eine Zeit lang. Weil wenn man so lange ästhetische Medizin macht, habe ich auch schon Sachen gesehen, die erst gehypt worden sind und nach einem Vierteljahr plötzlich weg waren, weil sie eben doch im besten Falle nicht die Ergebnisse geliefert haben, die wir uns alle erhofft haben, im schlechten Falle manchmal eben auch negative Begleiterscheinungen hatten. Und das ist auch manchmal ein bisschen die Kunst, wenn die Patienten dann kommen, wieder zurück zu Social Media. Ich habe gestern gesehen, da gibt's in wo auch immer in Hongkong eine Kollegin, die macht jetzt das und das. Dann den Patienten auch zu beruhigen und zu sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mittlerweile ist es wirklich one world. Es ist auch nicht so wie vor 20 Jahren, dass alles in Amerika besser ist oder alles in Asien besser ist. Es ist wirklich eine Welt. Und dann erst mal mit einem gewissen Abstand gucken, wer macht das denn überhaupt? Wie lange ist dieses Produkt, dieses Gerät schon auf dem Markt? Und dann erst geben wir das an die Patienten weiter. Und vieles testen wir hier im Team auch erst, um zu gucken, ja, wie gesagt, verspricht das wirklich das Richtige und sind nicht irgendwelche Nebenwirkungen, die wir vielleicht nicht wollen? Ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass alles sehr personalisiert oder individuell ist, also vom Hauttyp abhängig, vom Alter, von Vorerkrankungen oder vom Lebensstil. Inwieweit können wir wirklich eine personalisierte Medizin in der Ästhetik anbieten? Weil das wird ja dann sehr kleinteilig.
Du, die Frage kommt sehr häufig bei Cremes. Es gibt ja immer wieder personalisierte Cremes. Es gab auch verschiedene Startups, die dann gesagt haben, gib deinen Hauttyp an, wir machen dir eine Creme. Das funktioniert so nicht. Auch da müssen das ungefähr 50 vorgefertigte Cremes sein, weil ich ja neben dem, dass ich Dermatologe bin, auch noch eine Hautpflegeserie habe, und sehe, dass es alles nicht so einfach ist. Also wenn du eine Creme entwirfst, dann dauert das erstmal bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann, wenn du sagst, okay, jetzt ist die Creme so, wie wir denken, dass sie gut ist, hast du in Deutschland Stabilitätstests mindestens 3 Monate. Also die Idee, dass man jetzt praktisch zu einem Kollegen, zu einer Kollegin geht und dann individuell eine Creme nur für dich kreiert wird, das geht gar nicht, weil das würde mindestens 3 Monate dauern. Also so viel dazu. Dass man jetzt Behandlungspläne entwirft individuell, das macht man ja eigentlich schon immer. Das wird jetzt nur irgendwie groß besprochen, weil man ja denkt, dass das jetzt, weil die Leute das erwarten, plötzlich neu ist. Aber das macht man eigentlich seit 20 Jahren, dass man sich mit den Patienten zusammensetzt, erstmal fragt, was stört Sie denn eigentlich? Also zum Beispiel, was auch kein guter Start ist, wenn ich Patienten habe, die zum ersten Mal zu mir kommen und dann sagen, ja, was würden Sie denn an mir machen? Da spiele ich den Ball sofort zurück und sage, nee, vielleicht sagen Sie einfach mal, jeder von uns hat doch irgendwas, was uns morgens stört. Manchmal sind es ja Sachen, die man nur selber sieht. Dann fragt mal irgendjemand, seine Partnerin, seinen Partner, siehst du das auch? Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Das heißt, wichtig ist, dass man wirklich sich da auch nicht wieder von Social Media, wieder von allen anderen brainwashen lässt und denkt, man muss jetzt alles mitmachen, alles machen, alles verändern, sondern einfach nur guckt, was stört denn mich? Dann spielt da natürlich mit rein. Habe ich vielleicht gewisse medizinische Begleiterkrankungen? Wenn wir jetzt nur über Derma reden, habe ich vielleicht gewisse dermatologische Erkrankungen wie Vitiligo etc. Ist das überhaupt richtig für mich? Da kommt es wieder ein bisschen rein, dass es schon wichtig ist, wenn man den Arzt, die Ärztin aussucht, der ästhetische Eingriffe macht, dass das, sagt jetzt der Dermatologe, im idealen Fall vielleicht ein Dermatologe, eine Dermatologin sein sollte, um solche Dinge eben auch mit auszuschließen. Und neben den Begleiterkrankungen, neben den Wünschen, die einen stören, ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man auch ganz transparent mit dem Arzt bespricht, was sind denn meine zeitlichen Möglichkeiten und was sind auch meine finanziellen Möglichkeiten. Das sind ja auch Faktoren, die man ganz klar besprechen muss. Und wenn man diese ganzen Faktoren zusammenführt, was in einem Erstgespräch hier ist und auch bei Patienten, die immer wieder zu mir kommen, wird es ja immer wieder aufgefrischt, behandeln wir eigentlich schon höchst individualisiert.
Gibt's denn zeitliche Restriktionen? Also im Sinne von, ich will jetzt morgen 10 Jahre jünger aussehen.
Das
wird wahrscheinlich schwer machbar sein, oder?
Ja. Ja, logisch, klar. Also es gibt bei jedem Verfahren, was du machst, gibt es auch gewisse Jahreszeiten, wo du es nur machen kannst. Dann gibt es gewisse Dinge, wenn man Filler injiziert, sollte man nicht verschiedene Filler zu kurzfristig übereinander spritzen, dass da keine Nebenwirkungen sind. Botox sollte man mindestens 3 Monate warten zwischen den einzelnen Behandlungen. Auch da, wie gesagt, ist es wichtig, dass man wirklich zu jemandem geht, der diese Expertise auch hat und die Erfahrung hat und nicht alles auf Teufel komm raus, einfach manchmal auch auf Patientenwunsch nur macht. Es ist natürlich manchmal auch schwer als Arzt zu sagen, wenn der Patient, die Patientin mit einem Wunsch kommt und man selber sagt, nee, das denke ich ist jetzt nicht richtig, aus verschiedensten Gründen, das dann dem Patienten zu erklären, dass man das jetzt heute nicht macht. Gell? Gibt's manchmal so ein bisschen eine Frustration, aber in sehr vielen Fällen kommen die Patienten dann wieder, manchmal wirklich nach einem Jahr und sagen, damals war ich so ein bisschen enttäuscht, ich wollte unbedingt das machen und dann haben sie gesagt, nee, das geht jetzt nicht aus dem und dem Grund, aber dann fand ich es eigentlich gut und jetzt bin ich wieder hier.
Kannst du uns ein Beispiel nennen für ein jahreszeitenabhängiges Treatment?
Ja, also alles, wo man danach nicht in die Sonne gehen sollte. Das sind Peelings, das sind solche Sachen wie Radiofrequenz, Microneedling. Das sind auch Unterspritzungen, wo man jetzt ein Hämatom, einen blauen Fleck bekommen könnte danach. Danach sollte man damit nicht in die Sonne gehen, weil bei diesen ganzen Verfahren kann es zu einer sogenannten postinflammatorischen Hyperpigmentierung kommen. Schönes Wort. Mhm. Postinflammatorisch heißt nach der Entzündung und Hyperpigmentierung einfach bräunliche Verfärbung. Das heißt, alles, wo die Hautoberfläche verletzt wird oder wo es zu größeren blauen Flecken kommen könnte, sollte man nicht machen, wenn man in die Sonne geht. Das sind dann eher Wintertreatments oder wenn jetzt jemand sagt, okay, bei mir ist es eher so, ich bin im Winter in Südafrika, im Sommer in Berlin und wenn der Sommer ist so wie dieses Jahr, dann kann man solche Behandlungen auch im Sommer machen.
Das stimmt. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, welche Rolle spielen denn Technologien wie Laser, Microneedling, PRP, steht für Platelet-Rich Plasma, also quasi aus dem eigenen Blut gewonnenes, plättchenreiches, thrombozytenreiches Plasma. Ich habe verstanden, bei euch wird alles in der Praxis angewandt. Und wenn wir jetzt von dem Individuellen mal weggehen, gibt es Wirkstoffe oder Pflegeprodukte, die allgemeingültig sinnvoll sind?
Also das Wichtigste natürlich, was kommt jetzt wohl als Dermatologe, ist der Sonnenschutz. Idealerweise jeden Tag, wenn man den jeden Tag nimmt, eher ein mineralischer als ein chemischer. Auch das muss beraten werden individuell. Dann gibt es natürlich studiengesicherte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel alle Antioxidantien, die die sogenannten freien Radikale neutralisieren. Das sind aggressivere, in Anführungsstrichen, kleine Teilchen, die den Kollagenabbau begünstigen können, die entstehen durch Stress, durch Sonne, durch Rauchen, durch Luftverschmutzung etc. Also Antioxidantien sollte jedes Pflegeregime enthalten. Dann ganz groß natürlich auch alle Formen von Retinol, auch studiengesichert. Also es gibt da schon wirklich evidence-based Inhaltsstoffe. Kann Hautpflege Treatments ersetzen? Nein, aber kann ein Treatment eine Hautpflege ersetzen? Nein. Es ist alles zusammen. Es sind lauter, jetzt komme ich wieder mit meinen Mosaiksteinchen, lauter kleine Dinge, die individuell gesucht werden müssen, um ein möglichst schönes und auch gesundes Hautbild zu haben. Und beim Sonnenschutz reden wir nicht nur über die Faltenprävention, was man immer so vergisst in dem Ganzen, sondern wir reden ja auch über die Hautkrebsprävention. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo ich früher, gebe ich offen zu, waren wir alle in der Sonne, wir wollten braun sein etc. Und das kommt dann ehrlich 20, 30 Jahre später. Im besten Falle nur mit Pigmentverschiebungen, also mit sogenannten Altersflecken. Die Amerikaner sagen netter Sunspots, also diese bräunlichen Verfärbungen, die man dann an den Händen kriegt, an den Arealen, wo man früher viel in der Sonne war. Oder manchmal eben auch mit Hautkrebsvorstufen oder auch Hautkrebs. Also Sonnenschutz ist wirklich, braucht man gar nicht drüber zu reden, muss jeder machen, bitte nicht ohne Sonnenschutz rausgehen, da geht es nicht nur um die Falten, sondern auch wirklich um die Hautgesundheit.
Ja, absolut. Also ich bin selbst da ein paranoider Mensch und ich gehe nicht ohne Sonnenschutzfaktor 50 in die Sonne, obwohl ich eine dunklere Haut habe und bin dann auch eher im Schatten, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich einfach großen Respekt habe vor dem Hautkrebs.
Ja, und es lebt sich doch, sag ich immer, wenn ich mit Freunden in Ferien bin, die dann drüber lächeln, dass ich im Schatten mit einem Handtuch, mit einem Hut, einer Sonnenbrille und Lichtschutzfaktor 50 und idealerweise nicht zwischen 10 und 4 da liege, sage ich, es lebt sich viel entspannter, wenn ich noch daran denke, früher, wenn du in die Ferien kamst, wolltest du doch in den ersten 2-3 Tagen richtig schön braun werden fürs Ausgehen, weil du gedacht hast, das ist kriegsentscheidend. Und mittlerweile sind die Sommerferien viel entspannter, weil man einfach nicht mehr braun werden muss, in Anführungsstrichen.
Ja, absolut. Zu einem anderen Thema, ich sehe überall Rotlichtlampen und LED-Lichtmasken. Was hältst du davon?
Also ich selber habe gerade heute, ich bin ganz stolz auf mich, weil das Schwierigste bei diesen ganzen Home-Devices ist es, die können schon helfen, das Hautbild zu verbessern, du musst es nur regelmäßig machen. Mhm. Und selbst bei mir ist es schwierig, aber heute hatte ich meine LED-Maske auf. Also LED ist auch, kann helfen, den Kollagenabbau zu verlangsamen, ist auch einer der ganzen Punkte, was wir dir eben schon gesagt haben, neben der Hautpflege, neben Sonnenschutz. Ersetzt das alles nicht, ist einer der weiteren Punkte, die man machen kann. Es bringt aber wirklich nur was, wenn man sich selber kennt und in sich reinhorcht, habe ich die Disziplin, das regelmäßig zu machen. Wenn ich mir jetzt eine LED-Maske kaufe für ein paar hundert Euro und kenne mich schon, dass ich die dann nur einmal mache, dann würde ich mir das Geld lieber sparen und würde lieber irgendwie ein Treatment mir gönnen im Winter oder würde vielleicht irgendwie ein Hautpflegeprodukt mir kaufen, wo ich denke, das ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer, aber eigentlich denke ich, das wäre für meinen Hauttyp gut. Wenn ich aber sage, nee, ich kenne mich, ich bin diszipliniert, ich mache das regelmäßig, dann können LED-Lampen, LED-Masken helfen.
Und wie funktionieren die eigentlich?
Das ist LED, daher kommt auch das Wort Rotlicht, wo es eben Studien gibt, dass die den Kollagenabbau verlangsamen können und auch eine Kollagenneusynthese fördern können. Das heißt, du hast ganz kleine Elektronen in dieser Maske, die du aufziehst über eine gewisse Zeit und dieses Licht liegt dann relativ, also die Maske liegt ja relativ nah auf dem Gesicht auf und dieses Licht führt dann eben zu dieser Wirkung, die ich gerade beschrieben habe.
Wenn wir gemeinsam 10 Jahre in die Zukunft schauen, was meinst du, wie wird sich die ästhetische Dermatologie verändern?
Ja, es gibt ja schon die ersten Fälle, dass es ja schon Roboter gibt, die injizieren können etc. Das wird sicherlich noch mehr kommen, dass die KI uns noch mehr sagt. Ich weiß, auf einem Kongress in Bangkok vor 2-3 Monaten, da war ein chinesischer Hersteller. Da wird dein Gesicht fotografiert, dann wird genau geguckt, wird eine Hautanalyse so gemacht und danach, aufgrund der Begebenheiten, wird von der KI ein Behandlungsplan erstellt. Hochinteressant, wird genau gesagt. Also gut, bei mir war es jetzt eben, weil ich Augenfältchen habe, da müsste das machen, das machen, das machen. Ein Pflegekonzept auch zeitgleich. Natürlich muss man da immer ein bisschen mit vorsichtig sein, weil diese ganzen KI-gesteuerten Dinge schlagen dir natürlich dann immer Sachen vor, die du dann gleich kaufen sollst, idealerweise bei der Person, die dieses Gerät hat. Ich glaube, dass das sicherlich eine Rolle spielen wird, aber ich glaube, das Gespräch mit dem Arzt, was wir ja ganz am Anfang besprochen haben, wird das alles nie ersetzen, weil auch ästhetische Medizin, auch wenn es so aussieht, jeder macht jetzt Botox und es geht ruckzuck und ich gehe mal schnell eine Lippe machen, ist trotzdem, gibt es medizinische Risiken. Du musst ein Gespräch mit dem Arzt, mit der Ärztin vorher machen. Ist das für mich richtig? Kann ich das machen? Etc. Und ich glaube, das dauert noch sehr lange, bis die KI das komplett ersetzt.
Bei der Empfehlung, die du bekommen hast von den Wirkstoffen her, war das alles schlüssig oder hast du gesagt, nee, das ist ein komischer Algorithmus?
Nee, das war alles schlüssig. Meint natürlich so ein bisschen eine gewisse Arroganz, immer noch alte europäische Arroganz, war so ein chinesischer Stand, der sah auch so ein bisschen chinesisch aus, ohne Wertung. Ich muss sagen, ich war beeindruckt. Also es waren fast die Sachen, die ich mir selber auch empfohlen hätte, hätte ich selber geguckt. Es war gut. Und es war auch witzig, da war noch ein Tool dabei, wo ich dann genau gesehen hatte, weil ich hatte natürlich an dem Morgen Sonnencreme aufgetragen. Und es war auch einer, es waren wirklich 20, 30 Bilder, die da gemacht wurden. Und es war ein Bild, was genau gesagt hat, wie genau hast du die Sonnencreme aufgetragen? Und habe ich genau gesehen, wo hatte ich Sonnencreme nicht genug aufgetragen, um den Mund herum. Das vergessen wir immer, weil wir natürlich nicht die Sonnencreme schmecken müssen. Seitdem mache ich das jetzt immer ganz brav, dass ich wirklich auch den Lippenrand mit eincreme, ideal auch einen Lipstick nehme. Das war lustig, da war wirklich ein riesen weißer Fleck um den Mund rum und natürlich aus Eitelkeit, meine ganze Haarlinie war weiß, weil ich natürlich nicht in die Haare reingeschmiert hatte, weil ich meine in Anführungsstrichen Frisur nicht zerstören wollte durch den Sonnenschutz. Also es war eine gute Lernkurve und der Algorithmus war wirklich gut.
Ja, das mit der Haarlinie, das Problem habe ich zum Glück nicht. Also von daher kann ich da durchgehend eincremen.
Du kannst großzügig schmieren.
Genau. Ja, und ich nehme auch immer Mund und Lippen mit, weil ich wirklich nichts aussparen möchte. Genauso auch die Ohren, bin ich ganz penibel.
Ja, es ist wichtig.
Weil bei mir keine Haare drüber liegen, die Schutz bieten. Glaubst du, dass wir ein anderes Verständnis von Schönheit entwickeln werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also es hat sich ja in der Vergangenheit, das Schönheitsideal hat sich ja stark gewandelt. Was glaubst du, wie wird sich das verändern?
Du, grundsätzlich ist es ja jetzt schon so, dass man Altern eigentlich nicht mehr basht. Dass man sagt, Altern ist eigentlich gar nicht schlecht. Das sieht man auch auf Social Media, dass man gar nicht sagen muss, wenn man eine Behandlung macht oder irgendein Treatment wählt oder Botox oder Filler macht, dass man unbedingt jünger aussieht, sondern einfach nur die Best Version aus sich selber herausholt und vielleicht auch eine gewisse Prävention macht. Wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, die Zornesfalte zum Beispiel, kommt häufig die Frage, ab wann kommen denn die Patienten zu Ihnen? Zornesfalte ist genetisch, das heißt, man kann da häufig gucken, frage ich auch die Patienten, wenn sie jetzt ihre Mutter oder ihren Vater angucken, wer hat das denn? Und überlegen die Leute kurz, sagen, ja stimmt, mein Vater hat das ausgeprägt. Das heißt, Mimik ist ja genetisch. Wenn man da sieht, okay, ich möchte die Zornesfalte eigentlich präventiv gar nicht erst so tief bekommen, weil ich denke, die lässt mich negativ ausgucken, dann macht es Sinn, da schon mit 25 anzufangen, Botox zu spritzen. Das ist aber eher Prävention und gar nicht große Veränderung. Ich glaube, das ist ein, in Anführungsstrichen, Trend, der sich aber schon lange durchzieht, dass Altwerden ja eigentlich schön ist und das gewisse, in Anführungszeichen, Patina ja auch gut aussehen kann und das ja das höchst individuell ist, was jeder von uns als schön empfindet, das erstmal, ja, das ist ja beruhigend. Dann, was wir hier sehen, eigentlich schon die letzten 10 Jahre, ist, dass unsere Patienten zumindest eher sogenannte Natural Beauty bevorzugen, also eher kleinere Eingriffe, eher öfters, also jetzt nicht einmal im Jahr irgendwie ganz viel machen, sondern lieber kleine Dinge machen, um nicht so groß verändert auszusehen, um einfach ja sich wohl in seiner Haut zu fühlen, wie man so schön sagen kann. Das ist ein Trend. Und dann gab es natürlich den anderen Trend, der jetzt komplett auf der anderen Seite des Spektrums ist, dass man sieht, ja gut, manche Leute mögen aber auch, dass man das sieht. Ist das vielleicht ein Statussymbol, dass man sehen kann, dass ich meine Lippen gemacht hat? Ist das vielleicht ein Statussymbol, dass ich mir das leisten kann, dass ich gewisse ästhetische Eingriffe gemacht habe? Ich glaube, es gibt so mehr die Extreme auf beiden Seiten, als dass es früher nur so eine Richtung gab, in der sich das alles entwickelt.
Ja. Ich möchte dich zuletzt fragen, welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben? In Bezug auf Hautgesundheit.
Also das Wichtigste natürlich, man kann es sich oft genug sagen, gibst du mir ja recht, Sonnenschutz. Bitte Sonnenschutz nehmen, ja. Was ich ganz häufig höre bei Patienten. Ja, aber der klebt so. Oder ich finde keinen, der für mich gut ist. Oder der weißelt. Nein, es gibt mittlerweile so viel Sonnenschutzprodukte. Da gibt es für jeden ein Sonnenschutzprodukt, was man verträgt, was nicht in den Augen brennt, was zum Hauttyp passt etc. Also Sonnenschutz Nummer eins. Zweite Sache ist, nicht immer alles so ernst nehmen, was ihr auf Social Media seht, sondern erstmal drüber schlafen, vielleicht den Arzt, die Ärztin eures Vertrauens dazu fragt, ist das wirklich so? Und das Dritte ist, was so ein bisschen mein persönliches Schönheitsrezept ist, ist schlafen. Das wird immer so ein bisschen grundunterschätzt. Ich bin wirklich jemand, der versucht am Tag 8 Stunden zu schlafen und es ist nicht nur der Schönheit zuträglich, sondern aber auch dem Seelenfrieden und das ist natürlich auch, ja. auch wieder was, was sich auch im Aussehen zeigt, wenn man einfach zufrieden ist und versucht glücklich zu sein.
Ja, absolut. Tolle 3 Tipps, kann ich 100% unterschreiben. Ich bin großer, großer Schlaffan. Mit Schlaf fängt alles an.
Ja,
also
wirklich.
Ob's mentale Gesundheit ist, Depression, Stressresilienz, die Hautschönheit, also wirklich alles. Ja, von daher vielen Dank für den letzten Tipp besonders.
Und wichtig, auch alle 3 Tipps sind ja nicht involviert mit großem finanziellen Engagement. Das heißt, manchmal denkt man ja auch, man ist abgehängt, weil alle viel mehr Geld haben für diese ganzen Dinge, die Social Media mir jeden Tag zuballert. Nein, es sind eigentlich 3 Dinge. Sonnenschutz, einzige, aber auch da gibt es super Apothekenprodukte. Und und Schlaf kann man leider ja nicht kaufen.
Stimmt. Tim, ganz vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch.
Ich
fand es super informativ.
Super,
danke
gerne.
Auch, was du tust auf Social Media und für die Aufklärung, die du betreibst und für die Hinweise, dass man wirklich nicht jedem Trend hinterherhechelt. Finde ich ganz wichtig, was du da tust. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Hadi. Bis ganz bald. Ciao.
Tschüss.
Die Fakten der Folge.
Tim hat uns erzählt, dass Botox nach wie vor die am häufigsten nachgefragte Behandlung ist. Heute wird es aber in kleineren Mengen angewendet, häufiger wiederholt und zunehmend auch von Männern genutzt. Ziel ist der Natural Look statt dem Maskeneffekt. Biostimulationen gewinnen an Bedeutung. Verfahren wie PRP, was für Platelet-Rich Plasma steht, also übersetzt thrombozytenreiches Plasma aus Eigenblut, Exosomen oder Radiofrequenz-Microneedling verbessern die Hautqualität, regen körpereigene Prozesse an und werden besonders auch von jüngeren Patienten präventiv eingesetzt. Lebensstilfaktoren wie Sonnenschutz, Stress, Schlaf und Rauchen sind entscheidend für die Hautalterung. Dabei ist Sonnenschutz die wichtigste und wirksamste Anti-Aging-Maßnahme, sowohl ästhetisch als auch zur Hautkrebsprävention. Und Tim rät, dass wir nicht jedem Trend blind folgen sollen. Seriöse ästhetische Medizin setzt auf ehrliche Beratung, individuell abgestimmte Behandlungspläne und Zurückhaltung. Ziel ist nicht radikale Veränderung, sondern die beste Version der eigenen Haut. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja nochmal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@zerumtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hadis Random Reminder.
Random Reminder, achte bei der Bildschirmhöhe auf deinen Nacken. Wusstest du, dass deine Bildschirmhöhe direkten Einfluss auf deine Gesundheit hat? Wenn dein Monitor unter Augenhöhe steht, zwingt dich das unbewusst zum nach vorne beugen. Studien zeigen, dass das Risiko für Nackenverspannung und Kopfschmerzen dadurch um bis zu 60% steigt. Aber wir können etwas dagegen tun. Platziere den Bildschirm so, dass du gerade ausschauen kannst. Oberkante leicht unter Augenhöhe. Schon wenige Zentimeter höher machen einen großen Unterschied. Nutze dazu Bücher, Laptopständer oder externe Bildschirme. Dein Rücken, deine Schultern und auch deine Konzentration werden es dir danken. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Ein kleiner Nackencheck am Bildschirm kann dir viele Schmerzen ersparen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.